Es begrüßt Sie Sabine Böhler zur Alltagswerkstatt. In der nächsten Stunde gehen wir der Frage nach, ist der Mensch sein Freund oder sein Feind? Unser Gesprächsgast ist der Bestseller-Autor und Coach Dr. Jakob Derbolowski aus Germering bei München. Er ist nun schon seit 2004 der Leiter unserer Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Mein Name? Einen Namen hat er sich gemacht durch seinen Bestseller Liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Dr. Derbolowski ist Gründer der privaten Akademie für Psychopädie. Das ist ein Institut für Ausbildung, Fortbildung, Beratung und Betreuung im Bereich gesunder und erfolgreicher Umgang mit sich und mit dem Leben. Ich freue mich auf meinen Studiogast, den Arzt und Psychotherapeuten Dr. Derbolowski. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute da sind.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Ja, das ist eine spannende Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, nämlich der Mensch, sein Feind oder Freund. Denn wir werden darauf bestimmt viele sehr verschiedene Antworten bekommen, wenn wir sie jetzt an jeden Einzelnen stellen und die Fragen abrufen. Schaut man zum Beispiel in unsere Gesellschaft herum, dann würden wir sagen, der Mensch, der ist doch sein bester Freund. Jeder versucht, sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Man spricht ja auch gerne von der Ellbogengesellschaft, so nach dem Motto, Bahn frei, jetzt komme ich oder jetzt kommt der andere. Und auf der anderen Seite gehen viele Menschen über ihre persönlichen Grenzen und das innere Ausgebranntsein, das Burnout, das greift ja regelrecht um sich und mutiert zur Volkskrankheit. Also schärfen wir unseren Blick auf die Frage, der Mensch, sein Feind oder Freund. Herr Dr. Derbolowski, kann der Mensch eigentlich wirklich sein Feind, sein eigener Gegner sein? Und ist das nicht eine Krankheit, wenn das so ist? Also warum sprechen wir heute über diese Frage?
Wir sprechen über diese Frage, weil sich im Leben zeigt, dass das ein sehr schwieriges Thema ist, schon seit der Zeit von Paulus. Und dass es eben mitnichten so selbstverständlich ist, dass der Mensch sein Freund ist. Und nicht sein Feind. Sie hatten ja schon das Thema angesprochen, Ellbogen. Und wenn jemand in seinem Leben die Ellenbogen einsetzt, dann heißt es ja nicht selbstverständlich, dass er mit sich freundlich ist oder freundschaftlich ist. Denn wenn jemand sehr viel die Ellbogen einsetzt, wird er ein einsamer Mensch sein. Und da der Mensch ein soziales Wesen ist, ist die Einsamkeit, die er damit schafft, ihm selbst gegenüber gar nicht so freundlich. Das heißt, es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob er für sich sorgt, aber in Wirklichkeit sorgt er nicht dauerhaft für sich, sondern es ist kurzfristig und oberflächlich. Ja, in Wirklichkeit schafft er eine Umgebung, in der zu leben eigentlich keine große Freude macht.
Sie haben gerade den Apostel Paulus angesprochen, einst ein Gegner Jesu, dann ein Mensch, der für Jesus sein Leben hingegeben hat. Er ist einen grausamen Tod gestorben, bevor er viele, viele Menschen zum Christentum bekehrt hat, zu Jesus hin bekehrt hat. Warum haben Sie ihn jetzt ins Spiel gebracht?
Na, ich habe ihn deswegen ins Spiel gebracht, weil er gesagt hat, niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt es. Und diese Aussage ist aus unserer Erfahrung, aus der Praxis nicht richtig. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Mensch sein eigenes Fleisch liebt, dass er sein eigenes Fleisch nicht ablehnt, sondern wir erleben das ja ständig. Wir erleben ja immer wieder, wie sehr die Menschen mit dem, wie sie sind, nehmen sie es körperlich, nehmen sie es im Verhalten, mitnichten einverstanden sind. Sondern ganz im Gegenteil, sich dafür ablehnen, dass sie so sind, wie sie sind. Und Sie hatten ja auch das Buch Liebenswert erwähnt. Ich meine, allein schon, dass man sagen muss, liebenswert bist du immer, ist eine Tatsache. Und das begründen muss, weil das die meisten Menschen mal auf Anhieb nicht unbedingt so sehen, zeigt ja, dass das gar keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass das ganz im Gegenteil eigentlich eine Aufgabe ist, dass die zu erringen ist, die zu bewältigen ist und die lebenslänglich als Aufgabe ist.
Dann könnte man also sagen, wenn wir der Frage nachgehen, der Mensch sein Feind oder Freund, und wenn wir auch einsteigen in das, was uns die Heilige Schrift, die Bibel auch sagt, dass wir oftmals nicht sehen können als Menschen, dass wir Abbilder Gottes sind. und deswegen vielleicht uns freundlich gesinnt sind, so wie wir ja auch
Das
Gott
macht
freundlich
es, wenn Sie
gesinnt
es so
sind.
formulieren, eigentlich noch viel schlimmer, nicht? Denn wenn wir mit uns nicht freundschaftlich umgehen und wenn wir aber ein Abbild Gottes sind, dann heißt es ja, wenn man es einfach logisch überträgt, dass wir eben auch Gott ablehnen. Nicht? Und das ist
Weitergedacht.
natürlich dann schon eine große Schwierigkeit und macht ein riesiges Fass auf.
Der Mensch, wir bleiben bei den menschlichen Kreaturen, sein Freund oder Feind. Die Frage, woran kann ich denn das erkennen, ob ich oder ob jemand sein Freund oder Feind ist? Helfen Sie uns da ein bisschen auf die Sprünge.
Im Prinzip ist das einfach. Im Prinzip, wenn ich Sie jetzt frage, wenn Sie einen Freund haben oder eine Freundin haben, dann wissen Sie schon, was freundschaftlich ist und was nicht freundschaftlich ist. Ja, das haben wir so mit. Und die Frage ist nur, oder der Punkt ist, dass wir das nicht auf uns selbst beziehen. Wir fragen also nicht bei dem Umgang mit uns, ob das freundschaftlich ist oder feindselig, sondern das ist halt so und das ist auch in Ordnung. Wir haben ja immer wieder gesagt, die Geschichte mit ich ärgere mich, das ist eben etwas, wo man selbstbeschädigend, also gegen sich ist, wenn man diese Formulierung wählt. Und das wird aber ja gar nicht erkannt als unfreundschaftlich. Denn wenn ich Sie frage, wenn Sie Freunde haben, die werden Sie kaum ärgern, oder? Systematisch und vorsätzlich.
Das stimmt, aber was hat das damit zu tun, wenn ich sage, ich ärgere mich?
Na, wenn ich mich ärgere, dann kann man sagen, ich ist der, der es tut. Ärgern ist eine Minustätigkeit und der, der es abkriegt, bin wieder ich. Ich bin also Täter und Opfer zugleich einer negativen Tätigkeit. Das nennt man eine
Ah, ich
Selbstbeschädigung.
versuche das mal mit meinem Finger nachzumachen. Also ich ärgere mich, ah, dann geht es zweimal der Finger zu mir. Meinen Sie das so?
Mit dem Finger meine ich das nicht so, aber es ist schon, man kann sich das ja bildlich machen, diese ganzen Dinge, wie es für einen verständlich ist. Also rein grammatikalisch ist das Subjekt, der Täter, das bin ich. Und das Objekt, das Opfer sozusagen, bin auch ich. Und das Ganze ist eine Minustätigkeit. Und da kann man eben sagen, dass das nicht freundschaftlich ist. Wird jeder zustimmen?
Es ist nicht freundschaftlich, wenn ich mich über mich selber ärgere, als einen Punkt, woran man erkennen kann, ob
Wenn
man
ich mich
Freund oder
überhaupt
Feind ist.
ärgere. Auch nicht nur über mich, sondern über alles und jedes kann ich mich ärgern, aber ich ärgere mich ist immer eine Selbstbeschädigung. Okay? Das heißt, der gesunde Mensch ärgert sich nicht. Ja, so einfach ist das. Aber Sie haben ja eine andere Frage gestellt, damit wir nicht vom Thema wegkommen, nämlich die Frage, wie man das denn merken kann und so weiter. Und da sage ich zum Beispiel, merken kann man das, wenn jemand sich häufig ärgert, ist anzunehmen, dass er nicht besonders sich wohlgesonnen ist, dass er nicht besonders freundschaftlich mit sich umgeht, jedenfalls in diesem Punkt, weil er sich zum Opfer einer Minushandlung macht. Und jedem Menschen ist klar, wenn ich einen Freund habe, den ärgere ich, wiederhole es nochmal, den ärgere ich nicht systematisch. Da ist die Freundschaft schnell dahin, ja. Und wenn wir das mit uns selber machen, na ja, da sagen dann die Menschen, na ja, es bin ja bloß ich, ne? Und da sehen Sie ja auch schon, was das für eine Selbstabwertung ist, die dahinter steckt. Ja.
Noch mal kurz, weil Sie den Ärger angesprochen haben, über die Ärger haben wir auch schon gesprochen in der Alltagswerkstatt, kann noch heruntergeladen werden in unserem Podcast-Angebot, liebe Zuhörer. Was sind noch so weitere Punkte, woran ich
Ja.
erkennen kann, ob ich mir Freund oder Feind bin?
Ja, es gibt eigentlich nur diesen Maßstab, dass ich mir vorstelle, was ist ein freundschaftliches Verhalten, was ist ein freundschaftlicher Umgang, wie pflege ich das mit anderen zu tun, ja? Und da kann man die goldene Regel ja auch abwandeln, nicht? Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, aber man kann eben auch sagen, was du deinem Freund antust, das tu dir auch selber an, ja? Und nicht mach's bei dir anders. Ja, jedem Freund wird man unterstützen, wird man helfen. Wie machst du es bei dir? Unterstützt du dich auch? Hilfst du dir auch, wenn du mal ein Problem hast?
Nun könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen doch eher bereit sind, für einen anderen etwas zu tun, weil auch als Christen gerade sagen wir ja, geben ist seliger als nehmen.
Ja, da machen Sie schon ein neues Fass auf. Ne? Ja,
Ja,
heute haben Sie es mit
die
den Fässern.
Alltagswerkstatt, der Mensch, sein Feind oder Freund.
Also, sagen Sie es nochmal. Das hat mich jetzt etwas abgelenkt.
bin ich auch weg vom Ganzen.
Also gehen wir zu der Frage zurück, wie kann man das erkennen, war ja Ihre Frage, und was ist damit gemeint? Und der Punkt ist, wenn der Mensch zum Beispiel, das ist nicht so selbstverständlich, dass man sein Freund ist oder dass man mit sich gut umgeht. Und es ist auch so, wenn ich Menschen in der Sprechstunde frage, wie gehen sie mit sich um, was machen sie oder mögen sie sich zum Beispiel, und sagen sehr viele Menschen, ja, ich mag mich. Aber wenn man dann guckt, wie sie mit sich umgehen, dann stellen sie selber dann fest, dass ihr Handeln etwas anderes ist und dass das Handeln nicht freundschaftlich ist. Und da zeigt sich eben, wie es geschrieben steht, woran sollt ihr erkennen, was stimmig ist. Und da heißt es, nicht an den Worten, sondern an den Taten sollen wir das erkennen. Und die Frage, die Sie eben gestellt haben, war die Frage mit der Nächstenliebe, dass wir uns gerne den anderen helfen und so weiter, aber uns hintanstellen. Und das scheint ja für manche Menschen so richtig zu sein. Nur selbst wenn Sie jetzt die Katastrophen wieder, die wir haben, sehen und die Helfer gehen dahin, wenn die Helfer nicht für sich sorgen würden und nicht gut drauf wären, dann wären sie schlechte Helfer, oder?
Das stimmt.
Ja, das heißt also,
auch von Herzen geben.
Ja, sie können ja gerne geben, aber wenn sie nichts haben, wie wollen sie denn geben? Das heißt also, wenn sie selbst in den Seilen hängen, wenn sie selbst keine Kraft haben, dann braucht man sie nicht an Katastrophenort schicken. Wie sollen sie denn anderen helfen? Da müssen sie erst mal sehen, dass sie selber zu Kräften kommen. Und wenn jemand bei Kräften ist, dann ist natürlich selbstverständlich sinnvoll, dass er diese Kräfte auch nutzt zum Wohle des Ganzen und damit auch dem Nächsten. Also das wäre diese falsch verstandene Frage. Und zweitens ist es so, dass wir Menschen auch die Tendenz haben, das zu tun, was bequemer ist, was uns leichter fällt. Und ich denke da an den Garten meines Nachbarn, nicht wahr? Es fällt mir sehr viel leichter, meinem Nachbarn A zu sagen, dass er seinen Garten aufräumen soll, und B ihm auch noch anzubieten, dass ich ihm dabei behilflich bin. Klammer auf, ich kann ja dann gehen, wenn ich genug habe. Es ist ja sein Problem, ja, und außerdem, wenn ich ihm helfe, kaufe ich mir auch noch Dankbarkeit ein. Aber der sagt, nee, ich räume meinen Garten nicht auf, räum du doch mal deinen auf, den sehe ich. Und dann stelle ich fest, meinen eigenen aufzuräumen, fällt mir ja um ein Vielfaches schwerer. Es ist ja viel mühsamer. Und Dankbarkeit kriege ich von anderen auch nicht dafür. Ja, das heißt also, unsere Tendenz ist immer, zum anderen zu schauen, zu gucken, was macht der andere, wo kann ich dem anderen was tun, und über das übersehe ich, dass meine erste Aufgabe ist, mir zu helfen, ja, mit mir in Freundschaft zu kommen. Und wenn Menschen sehr in Freundschaft mit sich sind, es gibt Menschen, die so sind, dann merkt man das daran, dass sie sehr gute Helfer sind, weil da ist Substanz dahinter, da ist Kraft dahinter, ja.
Also dann Gutes tun, dann dem anderen Hilfe anbieten, wenn, bleiben wir beim Gartenbild, wenn mein eigener Garten, sag ich mal, in Schuss oder einigermaßen in Schuss ist. Perfekt muss es nicht sein.
Ein anderes, ja, perfekt ist ja eben, ist eine Konkurrenz mit Gott, nicht wahr? Also wenn wir perfekt sind, dann wären wir ja in Konkurrenz zu Gott. Also sind wir Gott sei Dank Menschen mit Fehlern, was uns liebenswert macht und nicht perfekt. Aber wir streben selbstverständlich dahin, dass wir die Sachen gut machen. Das Beispiel, was ja jedem einleuchtet, ich fliege aufgrund meiner Tätigkeit relativ viel. Da kommt immer die Ansage, im Falle eines Druckverlustes fallen Sauerstoffmasken runter, ziehen Sie die über Mund und Nase, machen Sie die fest. Und jetzt kommt der wichtigste Satz. Erst dann helfen sie eventuell bedürftigen Mitreisenden oder Kindern. Und jeder findet das normal und vernünftig. Weil wenn sie sich selbst die Maske nicht überziehen, halten sie dem Kind fest, dann werden sie ohnmächtig, bevor das Kind die Maske richtig aufhat. Und dann sind beide leiden dann. Also da leuchtet uns das völlig ein. Oder ein Feuerwehrmann, der zum Brand gerufen wird, leuchtet jedem ein, dass er erst Schutzkleidung anlegt und guckt, ob er sich nicht gefährdet, wenn er da reingeht und so weiter. Und erst dann macht er die Tätigkeiten. Nur im allgemeinen Umgang sagen wir immer, nee, ich muss erst dem anderen helfen, muss doch immer erst dem anderen helfen. Und das kenne ich eben auch bei vielen Menschen, wo das so ist, dass sie sagen, ja, ich helfe meinen Freunden und allen. Und dann frage ich, und hast du denn selber Kraft? Nee, ich bin völlig fertig von dem Ganzen. Ja, und dann sage ich, wie willst du denn dann helfen? Ja, müsstest erst mal gucken. Und hier ist die Frage, oder komme ich wieder auf die Frage zurück, der Mensch, ist er eigentlich sein Freund, was ja von Paulus angenommen wurde? Oder ist er nicht viel öfter sein Feind? Ja, geht er nicht viel öfter mit sich feindselig um? Ist er mit sich nicht zufrieden? Und jetzt kommt die Frage, ja, woher kommt denn das? Und wenn ich mir das so überlege, als ich geboren wurde oder als wir Menschen, wenn ein Mensch geboren wird, dann hat er da seinen Körper zur Verfügung zwar, aber er hat ihn gar nicht zur Verfügung und der funktioniert mitnichten so, wie er möchte. Der macht nicht das, was er will, ja? Sondern er muss ihn erst lehren und er muss sich entwickeln, dass er dann da die Dinge so machen kann und er macht sie nicht vollkommen. Ja, ich will was greifen, greif daneben. Ja, soll man da zufrieden sein? Soll man da glücklich sein und sagen, Mensch, ich habe ja ein tolles Werkzeug, meinen Körper, der funktioniert ja prächtig. Und er funktioniert eben nicht so prächtig, sondern er muss geschult werden. Okay? Und da kommt dann natürlich die Frage, finde ich das gut, dass er so ist? Oder wäre es mir lieber, er wäre von vornherein so, dass er das macht, was ich will? Verstehen Sie, was ich meine?
Nein.
Wenn Sie etwas geschenkt bekommen oder zur Verfügung gestellt bekommen, wo Sie sagen können, das ist ein Gerät, mit dem ich das Leben gut bewältigen kann, dann sind Sie zunächst einmal fröhlich und dankbar und dann stellen Sie fest, dass dieses Gerät so überhaupt noch gar nicht funktioniert und dass das Gerät nicht das macht, was Sie wollen. Dann werden Sie sagen, es ist aber kein so gutes Gerät. Weil jetzt fängt die mühevolle Arbeit an. Jetzt müssen Sie sich an das Gerät sozusagen heranlieben. Sie müssen es kennenlernen. Sie müssen es lehren. Sie müssen es üben. Sie müssen es trainieren, damit es dann einigermaßen so funktioniert. Okay? Das heißt, also, es ist nicht von vornherein gesagt, dass ich es mag, von Anfang an. Aber wenn es dann natürlich nachher gut funktioniert und so weiter, dann kann es natürlich schon sein, dass ich sage, uiuiui, jetzt ist gut. Ja, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, das will ich damit sagen. Und das gilt natürlich auch für unser Verhalten. Wir verhalten uns eben nicht immer so, wie es bestmöglich ist und wir sind nicht immer damit einverstanden. Ja, es gibt ja auch, ich meine, nehmen Sie doch nur ein ganz einfaches Beispiel. Da ist ein Mensch, der hat das, er möchte ein bestimmtes Körpergewicht haben und er stellt fest, dass sein Körper und sein Verhalten so ist, dass er mehr isst als, und das Körpergewicht nicht hat. Ja, ist er jetzt sein Freund? Findet er seinen Körper toll? Mag er den? Oder geht er irgendwo hin und lässt sich Fett absaugen oder was weiß ich auch immer machen? Ja, oder lehnt ihn eben ab und sagt, so wie ich bin, so mag ich gar nicht unter Leute gehen?
So kann man sagen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, bin ich mein Freund oder Feind, dass es etwas mit der inneren Haltung zu mir selber zu tun hat.
Richtig, und dass es eine Aufgabe ist. Dass es eine Aufgabe ist, mit sich wieder Freund zu werden.
So wie es eine Aufgabe ist als Kind, dass ich lerne, mit den Fähigkeiten, die in mir angelegt sind, lerne, damit umzugehen. Und Eltern korrigieren mich dabei.
Und sie zu entwickeln und so weiter. Mhm. Ja, und diese Frage der Korrekturen, das ist ein neues Fass wieder, nicht? Korrigieren Sie mich dahingehend, dass ich mich entwickle, wie ich bin, oder korrigieren Sie mich dahingehend, dass ich so werde, wie Sie es für richtig halten, nicht wahr? Da kommt die nächste Schwierigkeit. Denn wenn es korrigiert wird in der Weise, dass ich mich so verhalte, wie Sie es für richtig halten, dann stelle ich fest, das kann ich immer gar nicht so und da bin ich schlecht und ja, und da ist schon wieder die Freundschaft gefährdet. Warum kriege ich das denn nicht hin? Nicht? Ich wäre doch so gern Mamas Liebling, aber immer kommt wieder sowas. Ja, ich habe so jemand, der will immer das nett machen und immer macht das so, dass die anderen nicht zufrieden sind. Ganz unglückliche Geschichte.
Und das deprimiert.
Ja, haben Sie vollkommen recht. Okay.
Kann ich mir denn aussuchen, ob ich mein Freund oder Feind bin?
Das ist eine sehr fundamentale Frage. Und die Frage heißt ja, ist der Mensch frei oder ist der Mensch vorprogrammiert? Wenn Sie sagen, er kann sich's nicht aussuchen, dann wäre er nicht frei. Da der Mensch frei sein soll, muss er es sich aussuchen können. Okay, das heißt, ich kann meine Haltung durchaus so wählen, dass ich sage, ich will mein Leben in Freundschaft mit mir führen, mhm, egal was die anderen denken und sagen.
Mhm.
Oder ich kann eben sagen, nee, ich möchte so sein, dass die anderen sagen, er hat einen guten Eindruck hinterlassen, also und so weiter. Und bin dabei dann mit meinen Eigenheiten, meinen Besonderheiten, meinen Einzigartigkeiten eben feindselig gegenüber und versuche, mich da zu verbiegen oder mir etwas aufzuzwingen.
Jetzt möchte ich doch noch mal auf dieses Paradoxon aber auch zu sprechen kommen, dass so viele Menschen heutzutage sehr an ihre Grenzen gehen und auch an Burnout erkranken.
Ja.
Aber dennoch die Menschen aber auch scheinbar schon gut gelernt haben, für sich zu sorgen. Wie bekomme ich das denn zusammen? Weil da habe ich manchmal das Gefühl, ich kann mir das doch nicht aussuchen, ob ich mir Freund oder Feind bin, weil manchmal muss ich einfach über meine Grenzen hinweggehen und muss funktionieren im Haushalt,
so,
in meiner Arbeit.
Ja, einverstanden.
Wie aber kann ich mir da trotzdem Freund sein?
Naja, Sie können sich ja so vorstellen, wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, Sie haben eine Freundin und die fordern Sie so, dass Sie sie ständig überfordern. Ja? Dann werden Sie auch nicht sagen, das ist freundschaftlich, oder? Sie überfordern sie dauernd, bis sie zusammenbricht und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin völlig alle, ich bin leer und so weiter. Dann würden Sie doch nicht sagen, das ist ein freundschaftlicher Umgang. Ein freundschaftlicher Umgang wäre zwar, sie zu fordern, dass sie sich entwickelt, wie bei Kindern, aber doch nicht überfordert.
Aber die Freundin wird sicherlich aus Liebe zu mir alles versuchen zu geben. Und da bin ich auch wieder bei meiner Frage eben, wo Sie auch schon sagten, es ist ein bisschen weit weg, dieses, was gerade Christen, glaube ich, auch so haben in sich, dass sie gerne viel geben, weil sie sagen, geben ist halt irgendwie seliger als nehmen.
Ja, also ich glaube das nicht ganz so. Ich glaube schon, dass wir Menschen wahnsinnig gern geben. Aber das Problem ist, dass ich dafür vorher was haben muss. Nehmen kommt vor Geben.
Ja.
Wer gibt, der nichts hat, der ist ein Betrüger. Ja, der tut so, als ob er gibt. Und das, dieser Spruch, geben ist seliger als nehmen, hat meines Erachtens eine ganz andere Bedeutung. Nämlich, oder kommt von einem anderen Bereich her.
Ja, wird gerne missverstanden, ne?
Und ja, dann, wir meinen, er kommt, das ist so eine Forderung, das ist natürlich schon etwas. Nur müssen wir da mal überlegen, was ist denn die Grundtendenz des Menschen? Und da können wir uns umgucken, wo wir wollen. Die Grundtendenz ist haben und behalten. Und nicht geben und so weiter. Ja, das sehen Sie, wenn Spenden gemacht werden oder so etwas. Da ist eher das, ich muss auch was für mich behalten und so weiter in der Tendenz. Wir sind also eher vom Stamme nimm und behalte, damit du genügend hast und so weiter, als vom Stamme gib. Das heißt, es fällt uns sehr schwer zu geben. Ein praktisches Beispiel, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich gebe Ihnen 100 Euro, ohne jede Bedingung, werden Sie wahrscheinlich sagen, okay, ist nett, nehme ich. Ja? Und wenn ich Ihnen jetzt sage, machen Sie eine Spende für Radio Horeb oder sonst jemand, dann werden Sie sagen, oh, ich habe gerade nicht so viel dabei. Oder ja, verstehen Sie, das fällt uns schwerer. Und deswegen glaube ich, dass es eben eine religiöse Anweisung, eine religiöse Hilfestellung für den Menschen ist, wenn man sagt, geben ist seliger als nehmen, um uns diese Schwierigkeit zu geben, leichter zu machen. Um uns sozusagen eine Belohnung dafür zu versprechen, dass wenn wir geben, dass das eben gut ist. Weil sonst würden wir wahrscheinlich gar nichts geben.
Und wenn es darum geht, Freunden etwas zu geben oder ehrenamtlich etwas zu tun oder am Arbeitsplatz, wenn wir jetzt auf das Burnout zu sprechen kommen, wo wirklich oftmals viel von uns gefordert ist, wo dann gefragt wird, ja, bist du dir Mensch selber Freund oder Feind? Achtest du auf deine Grenzen?
Ja, das bin ich sicher nicht. Wenn ich einen Burnout habe, bin ich nicht freundschaftlich mit mir. Ja, rechtzeitig. Und habe nicht rechtzeitig gesagt, also das würde ich jetzt meinem Freund auch nicht zumuten. Oder das würde ich anders machen. Schauen Sie, ich bin in der glücklichen Lage in meinem Leben, immer nur Berufe ausgeübt zu haben oder Tätigkeiten ausgeübt zu haben, die ich für mich gut fand und mit denen ich mich identifizieren konnte. Und wenn es so war, das ist auch vorgekommen, dass ich mich nicht mehr so identifiziert habe, habe ich was anderes gemacht. Weil wenn ich freundschaftlich mit mir bin, dann sorge ich dafür, dass es mir gut geht, dass ich das Bestmögliche tue, damit ich in der Fülle bin und damit ich dann zum Beispiel in der Lage bin, solche Radiosendungen zu machen und so weiter. Ja, aus der Fülle heraus und nicht schleppe ich mich hierher mit letzter Kraft, nicht, und ächze ein bisschen ins Mikrofon, dann wäre ja keiner mit zufrieden. Ja, sondern sie erwarten, dass ich Fülle habe und von der Fülle mit ihnen diskutiere und mit den Hörern.
Vielleicht sprechen wir noch darüber, woran man erkennen kann, dass man gut mit sich umgeht. Die Idee der Alltagswerkstatt ist ja, dass Sie, die Hörer, auch mitarbeiten, indem Sie in der Sendung anrufen, mitsprechen, Fragen stellen. Heute ist unsere Frage in der Alltagswerkstatt, ist der Mensch sein Freund oder Feind? Sie können uns jetzt anrufen unter der 089 517 008 008. Ich sage nochmal unsere Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Der Mensch, sein Freund oder Feind, wir sprechen über den Umgang mit uns selber hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb mit dem Arzt, Psychotherapeuten und dem Bestsellerautoren des Buches Liebenswert bist du immer mit, Dr. Jakob Derbolowski. Herr Dr. Derbolowski, wir sind jetzt eben stehen geblieben bei der Frage, woran kann ich denn erkennen, dass ich gut mit mir selber umgehe?
Nun, es ist wie mit allen Freundschaften. In guten Zeiten ist es ja relativ einfach, das freundschaftlich zu sein. Und das erkennt man ja auch, ob man aufbauend oder behindert, ob man überfordernd ist oder fordernd ist. Das ist, glaube ich, nicht so schwierig zu erkennen. Das Problem wird etwas anders, wenn die Zeiten nicht so gut sind. Also zum Beispiel in Belastungssituationen, in Versagenssituationen, wie ist es dann mit der Freundschaft? Und wir wissen alle, dass die echten Freunde, wie es so schön heißt, die zeigen sich in der Not. Die vorher, die man alle als Freunde hatte, als man nicht in der Not war, da zeigt sich, dass das eigentlich gar keine Freunde waren. Okay, das heißt also, wir haben natürlich eine Form von oberflächlicher Freundschaft, die aber keine Druckbelastung aushält oder wenig Druckbelastung aushält und dann eben nicht mehr freundschaftlich ist. Und in dieser Weise sind wir Menschen auch sehr bestrebt und haben wir auch Freude an der Selbsttäuschung. Das heißt, wir nehmen gern das Oberflächliche und sagen zum Beispiel, ich tue doch für mich was und ich mache doch diese Dinge und so weiter. Ja, wenn man aber genauer hinschaut oder wenn man jetzt eine Drucksituation hat, meinetwegen eine übermäßige Belastung im Arbeitsplatz oder zu Hause oder sonst etwas, dann stellt sich die Frage, wie gehe ich denn dann damit um? Ja, bin ich dann noch mein Freund oder bin ich dann mein Feind? Gehe ich dann gut mit mir um oder nicht? Und ein Beispiel dafür ist die Geschichte, wenn ein Mensch kommt zum Beispiel zum Arzt, weil er Schulterschmerzen hat, und sagt zu dem Arzt, die blöde Schulter da tut weh, mach sie gesund oder mach sie weg oder tausch sie aus oder wie auch immer, aber mach sie wieder funktionstüchtig. Und da kann man sich natürlich fragen, ob allein diese Aussage freundschaftlich ist. Ja, oder ob dieser Mensch nicht diesem gerade mit Schmerzen behafteten Körperteil von sich feindselig gegenübersteht. Ja, ob er, wenn er so sagt, die blöde Schulter da. Das ist ja nicht gerade freundschaftlich, oder? Würden Sie einem Freund sagen, du blöder Kerl?
Nein,
glaube nicht.
Ich würde schon sagen, oh, du Schulter.
Naja, Sie würden sagen, freundschaftlich ist es nicht. Mhm. Okay? Und da kann man dann die Frage stellen, was wäre denn freundschaftlich? Ja? Mhm. Wie würde man denn zum Beispiel mit einer Freundin umgehen? Also das Beispiel ist folgendermaßen, sie kommt zu einer Freundin, die sitzt weinend da, sie hat Kummer. Kummer ist ein Wort aus dem seelischen Bereich für körperlich Schmerzen. Was machen Sie mit ihr?
Fragen, wie es ihr geht oder was sie bedrückt,
glaube ich
der Kummer
nicht.
Ist, oder
ich glaube, Sie machen was anderes.
Einen Arm nehmen.
Sie nehmen sie erstmal in den Arm, nicht? Und gucken, dass die Tränen etwas trockener werden. Stimmt. Und dann fragen sie vielleicht und so weiter. Das würden Sie als freundschaftlich bezeichnen. Mhm. Was würden Sie denn denken, wenn in so einer Situation die Freundin hingeht und sagt, sag mal, was bist denn du eigentlich für eine? So wie du, wer Kummer hat und wer da so rumheult, mit so jemand will ich nichts zu tun haben. Sieh zu, dass du das in Ordnung bringst und dann können wir eventuell über Freundschaft wieder reden. Wie würden Sie denn das empfinden?
Das hört sich eher lieblos an.
Na, eher lieblos und wer würde man sagen, geht gar nicht, oder?
Gar nicht, nein.
Geht gar nicht, sehen Sie. Und wenn Sie das jetzt vergleichen, dann sehen Sie, dass dieser Mensch, der da sagt, diese blöde Schulter da tut weh oder ein anderes Organ tut wieder weh oder was auch immer funktioniert nicht so, dieses blöde Ding, dann ist es dasselbe Verhalten wie in meinem Beispiel der zweite Fall. Und da würde man sagen, hier kann man erkennen, ob jemand eben hingeht zum Doktor und sagt, Herr Doktor, meine liebe Schulter hat jetzt einen Schwächezustand, ich möchte ihr gern helfen, sie ist meine Freundin, sie hat mir schließlich schon Jahrzehnte treu gedient und bitte unterstützt mich dabei und uns dabei, dass wir wieder in Ordnung kommen. Das wäre ein freundschaftlicher Umgang. Den höre ich aber sehr selten, zum Beispiel in meiner Sprechstunde.
Haben wir so eine Anspruchshaltung, ne?
Ja, wir haben.
Wir aber Freunden in der Tat selber nicht so gegenüber haben.
Wir haben sie denen gegenüber auch, aber wenn sie versagen, ja, dann lassen wir sie fallen, oder? Aber dann sprechen wir nicht von Freundschaft.
Das wäre jetzt nochmal ein Diskussionsfeld. Frau Weidner, Sie haben uns angerufen aus Augsburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Dr. Jabolowski. Nochmal herzlichen Dank für die Lebenswerkstätten. Sie sind immer sehr bereichernd. Mir ist was eingefallen, als Herr Jabolowski am Anfang gesagt hat, ja, eben, dass man sich selber lieb haben soll. Ich möchte einfach ein Zitat von Jesus Christus nehmen, der ja gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und vielleicht muss man das einfach auch von der anderen Perspektive aussehen. Ich habe selber eine Selbsthilfegruppe vom chronischen Erschöpfungssyndrom. Und wir sehen da, es ist ganz viel Fokus, den man da legen muss auf, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Freilich, ich habe mir dann auch gedacht, das beißt sich ja eigentlich, ja, geben ist seliger denn nehmen. Und wir sind eigentlich ja alle in einer Lage, wo wir nicht in der Fülle sind. Aber vielleicht dürften wir dann da einfach lernen, dass man zwar nicht die ganze Fülle hat, aber ein Stück Fülle hat, so eine Teilfülle hat. Und da ist es dann, denke ich, wieder ganz wichtig, dass man ja im Gespräch, in der Beziehung zu sich selber steht, sich selber gut einschätzen kann und einfach gucken kann, was kann ich denn von dem, was ich gerade im Moment habe, geben und was behalte ich lieber. Ich denke, da ist auch das Gebet wichtig oder eben, dass der Mensch bei sich steht, dass man da einfach das richtige Maß findet. Und da habe ich jetzt einfach irgendwie die Balance gefunden zwischen dem, dass man dann denkt, ja, ich darf ja erst immer helfen, wenn ich total in der Fülle bin. Ich glaube, man muss dann einfach individuell entscheiden. Das ist mir einfach so dazu eingefallen und gedacht, das würde ich ganz gern beitragen wollen.
Danke. Ja, das ist ja auch ein sehr schöner Beitrag. Vielen Dank. Es ist immer eine schwierige Frage, nicht? Was heißt ganz in der Fülle sein? Bin ich da nicht schon in der Überfülle? Wo ist eigentlich der Punkt, wo ich zum Beispiel satt bin und was abgeben kann? Ja, das ist eine große Schwierigkeit, da haben Sie schon recht. Und die Gefahr besteht eben tatsächlich darin, dass man sagt, also ich nehme lieber mehr für mich, als mir selbst sogar gut tut. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und dies, was Sie zitiert haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja zumindest eine Aussage über halbe halbe. Also liebe ihn nicht mehr als dich selbst, zumindest könnte man daraus auch schon hören. Sorge also für dich. Nun, prinzipiell ist es, wie ich vorhin schon sagte, eben so, und das wird oft missverstanden. Wenn Sie eine Spende machen wollen, dann einem anderen, dann müssen Sie vorher was haben, weil sonst spenden Sie sozusagen mit ungedeckten Schecks. Und wenn Sie Ihren Nächsten lieben wollen, dann müssen Sie erstmal irgendwoher oder dafür sorgen, dass Sie von irgendwoher Liebe haben. Nun ist die Frage, woher kriege ich denn diese Liebe? Und da kann man sagen, Gott liebt alle, das heißt, er streut seine Liebe über alle oder stellt sie allen zur Verfügung. Jetzt kommt es aber darauf an, dass ich sie auch nehme und mich damit anfülle. Ja, dass ich hier mehr habe und in dem Moment, wo ich habe, kann ich geben. Das ist eine schwierige Frage, die sich darauf bezieht, wie mein Verhältnis zu meinem Gott ist, ob ich überhaupt von ihm seine Liebe so annehmen will. Da ist das Nächste, ob ich mich eben so in Ordnung finde, so annehmen kann, wie ich bin, dass ich sage, ich bin dessen würdig oder ich will das oder ich habe ein gutes Verhältnis. Also das ist ein schon wiederum sehr großes Thema und wir sehen daraus, dass es für den Menschen eben eine Aufgabe ist, wirklich diese Freundschaft zu sich zu entwickeln, zumindest in einer Haltung mit sich umzugehen, wie man mit seinem besten Freund umgehen würde. Und dabei eben achtsamer wird, dass man, wo man überall doch etwas feindselig ist, wo man überall doch etwas sich reinhaut, wo man doch nicht mit sich zufrieden ist und so weiter.
Frau Weidner, herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Schön, tschüss.
Ja, tschüss.
Vielen Dank. Aus Feldkirch nun eine Hörerin, ist auch bei München ist das, Frau Turba, grüße Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler, grüß Gott, Herr Dr. Dabrowski. Ich wollte jetzt darauf zurückkommen, auf dieses furchtbare Unglück, wo Männer die Leichenteile zusammensammeln mussten.
Mhm. Sie meinen das Flugzeugunglück?
Flugzeugunglück. Mhm. Und das waren Männer aus Israel, die dafür geschult sind. Mhm. Und sie sagten, sie nehmen nur solche, die aus einer sehr guten Familie, die zusammenhält und die ganz intakt ist, kommen, weil ein anderer würde das nicht ertragen ohne diese Unterstützung.
Ja, das ist sicher richtig. Das kann man ganz sicher sagen, dass das so ist. Die brauchen eben, wenn man solche schwierigen Tätigkeiten macht, wenn man so etwas macht, was an die Nieren geht, braucht man eine gute Substanz. Wer da nicht gute Substanz hat, geht dabei unter. Und das ist eben der Punkt, wo man sagen muss, diese Menschen müssen schon in einer gewissen Weise so stabil sein, dass sie zu sich stehen. Ja, also herzlichen Dank für diesen Hinweis.
Ja, ich danke Ihnen auch für Ihre Sendungen. Ich habe schon sehr viel dabei gelernt.
Dankeschön.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Dankeschön. Also kann man sagen, sich selber Freund oder Feind zu sein, das ist eine innere Haltung mir selber auch gegenüber.
Klar.
Wie ich mich selber sehe. Und was ein guter Anhaltspunkt ist, das zieht sich ja jetzt durch unser gesamtes Gespräch durch, dass ich mich so sehe wie meine beste Freundin und sagen würde, würde ich mit meiner besten Freundin auch so umgehen? Und dann würden wir in der Tat sehr, sehr oft sagen, nein, nein.
Es ist ausgezeichnet zusammengefasst, was Sie jetzt gesagt haben. Das ist genau der Punkt. Und es ist eben so, wir sind eben frei. Wir können die Entscheidung treffen, ob ich mir freundschaftlich oder feindselig gegenüberstehen will. Dass es mir nicht gelingt, immer freundschaftlich zu sein. Das steht wiederum auf dem anderen Blatt. Das sind dann die Menschen, die da vollkommen sein wollen.
Da ist jetzt auch wieder das Nächste. In Freundschaften übt man ja auch gegenseitig sensibel zu sein, indem man sich auch sagt, da hätte ich mir von dir das und das gewünscht. Das fand ich jetzt.
Ja, wann sagen Sie das denn zu sich zum Beispiel? Da hätte ich mir das und jenes von dir mal gewünscht.
Genau, und das ist so das Nächste. Ohne dass wir jetzt ein ungesunder Egoist werden, weil das ist auch eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe im Vorfeld. Wie kann ich lernen, mein bester Freund zu sein oder zu werden, ohne zum ungesunden Egoisten zu mutieren?
Nun, das Erste ist natürlich schon eine ganz interessante und spannende Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass mein Gott, so wie ich bin, mich richtig und gut findet, so wie er am Ende der Schöpfung gesagt, sein Werk betrachtete und sagte, es ist gut. Kann ich also auch sagen, er jedenfalls sieht mich so, wie ich bin, als okay an. Und jetzt kommt die große Schwierigkeit, sehe ich mich auch so an? Und dann stellen wir fest, oh, wow, 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 das ist im Argen. Ich sehe mich jedenfalls nicht so an, als ob ich gut bin. Ja, jedenfalls nicht in jeder Hinsicht, okay? Und da entsteht jetzt dann ein größeres, weiteres Arbeitsfeld für Psychotherapeuten oder Psychopäden und so weiter, weil natürlich hier jetzt eine Diskrepanz ist zwischen der Sicht Gottes, der uns als okay ansieht, und unserer Sicht, die wir uns nicht als nicht okay ansehen. Und wer hat recht?
Wobei das Nächste ist ja auch, dass man auch gerne so das Bild verwendet, dass wir Menschen auch in manchen Teilen Rohdiamanten sind, wo wir uns gegenseitig oder auch Gott uns zum Diamanten schleift.
Das Leben ist dafür da, ich jedenfalls sehe es so, dass es eine Schule ist, dass es etwas ist, dass wir gut sind, aber dass wir das auch entfalten sollen. Also werde der, der du bist. So mit dem Bild mit dem Rohdiamanten ist ganz schön. Das ist halt nicht erkennbar so, wenn der Mensch auf die Welt kommt und das Leben und er selbst und das schleift sich dann und je nachdem, wie freundschaftlich er mit sich ist, desto brillanter und leuchtender wird das Ding nachher sein am Schluss. Nur auf dem Weg ist es vielleicht so, dass manch einer sagt, nee, das, was da jetzt, was man da jetzt sieht, das sieht aber nicht gut aus, nicht wahr? Und da muss man dann durchhalten. Also christlich betrachtet heißt es, keine Menschenfurcht haben, sondern zu sich zu stehen in Freundschaft. Aber wir wissen selbst, noch ehe der Hahn dreimal kräht, nicht, wie schwer es ist, dazu zu stehen, was man eigentlich meint.
Im tiefsten Innern fühlt und noch vorher ausgedrückt hat. Ja. Eine weitere Hörerin, Sie möchten es anonym bleiben. Grüß Sie Gott, hallo.
Ja, bin ich jetzt dran.
Ja, genau. Ja.
Ich bin in einem Kampf mit meinem Inneren und am besten kann man das erkennen, wenn man Bibel liest, wenn man vorher betet und wenn man Paulus liest, und sich sagen lässt vom Heiligen Geist, welche Sache jetzt dran ist. Und das fängt an mit den Römern, wo er sagt, Jesus hat uns jetzt gerettet und wir müssen auf das Fleisch nicht hören, auf die ganzen Gebärden. Und wenn man nach innen hört, dann kriegt man also den Eindruck, was eigentlich in einem vorgeht und dass das nicht immer gut ist, was dagegen spricht.
Und dass ich dann auch einen Filter bekomme, ob ich mir selbst Feind oder ein Freund, ob ich mir freundschaftlich gesinnt bin.
Ja, und das ist gut so, dass es, dann muss der Mensch das nämlich überwinden, dann wird er stark, aber das kann er nur mit Jesus.
Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen auch für den Beitrag. Allein das Wort Kampf. Wenn ich im Kampf bin, dann kann das unter Umständen ein freundschaftlicher sein, der zum Entwickeln, dazu hilft, sich zu entwickeln. Wenn ich aber so das so höre, höre ich auch einen Unterton von, ich bin im Kampf mit meinem Inneren. Das heißt, hier ist ein kriegerischer Zustand. Und da stellt sich mir dann die Frage, ob es nicht besser wäre, ob es nicht eine andere Möglichkeit wäre, möchte ich sagen, noch nicht mal besser, eine andere Möglichkeit zu sagen, in Freundschaft mit meinem Inneren. Ich bin auch in Freundschaft mit den Dingen, die ich überwinden möchte, weil diese Dinge sind meine Freunde. Sie zeigen mir und sie helfen mir, hier besser zu werden, hier mich zu verändern in der gewünschten Weise. Ja, das ist so ungefähr so, wie wenn ein Mensch, der Krebs hat, eine Chemotherapie kriegt, dann kann er sagen, er nimmt diese Chemotherapie, um in Wirklichkeit gegen Teile in seinem Körper zu kämpfen. Er kann aber auch sagen, diese Chemotherapie nehme ich als meine als ein Freundschaftsdienst, weil sie mir helfen, mich und meinen Körper der Gesundheit näher zu bringen. Und das ist so in dem Wort Kampf noch ein bisschen drin, das wollte ich noch mal ein bisschen ausmalen. Ich weiß nicht ganz genau, wie Sie es gemeint haben, wie Sie, in welchem Sinne von dem, was ich jetzt gesagt habe, Sie das gemeint haben, aber für die anderen Hörer wollte ich das noch mal aufgreifen. Also ich bin nicht so gerne im Kampf mit mir, sondern ich stehe mir lieber zur Seite und nehme diese Hinweise von Dingen, die ich vielleicht nicht gut finde, als etwas, die es gilt, zu nutzen, um daraus zu lernen, um mich daraus weiterzuentwickeln.
Hm. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute auch beim Bibelstudium. Frau Meersmann, Sie haben uns angerufen aus dem hessischen Friedberg. Grüß Gott.
Hallo, ich habe neulich in Ihrem Sender einen Hinweis gehört zum Geben. Erst wenn die Brunnenschale voll ist, kann sie überfließen und weitergeben.
Mhm.
Das war mein Beitrag.
Das ist der Bild vom römischen Brunnen.
Das Bild vom römischen Brunnen, ja.
Ja, dieser dreischalige Brunnen, ein Gleichnis für das Liebesgebot, das wir jedenfalls so sehen und an dem sehr deutlich wird, worum es eigentlich geht. Denn wenn diese, worauf Sie hingewiesen haben, wenn diese obere Schale voll ist, dann fließt sie automatisch über. Das heißt, dass ich muss in Wirklichkeit gar nicht geben, bewusst oder vorsätzlich, sondern das geschieht automatisch. Das Problem ist nämlich, wenn wir geben, dann ist, um in einen Ausgleich zu kommen, auch ein Nehmen auf der Gegenseite notwendig oder gehört dazu, zu dieser Polarität. Das ist so ungefähr so, wie wenn jemand ein Opfer bringt, dann hat er auch irgendwo das gute Gefühl, irgendwo ein bisschen Guthaben anzuschaffen gleichzeitig. Und wenn wir also die Schale nicht sozusagen von sich aus allein überfließen lassen, sondern wir geben aus unserer Schale in die dem Nächsten, dann ist das schon wieder ein aktives Geben, was gleichzeitig ein Gefühl gibt von, ich habe ein Guthaben. Deswegen heißt es so, bei wahrer Nächstenliebe weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut, sondern sie gibt, ohne dass sie erkennbar wird, ohne dass jemand weiß, wer es gibt. Weil sonst kommt sofort dieser Mechanismus, dieser menschliche Mechanismus zum Ausgleich von Geben und Nehmen mit ins Spiel. Also herzlichen Dank, Frau Merzmann, für diesen Hinweis.
Nun gehen wir von Friedberg weg mit unserer Aufmerksamkeit nach Königswinter. Frau Albers, Sie sind dort am Telefon. Dankeschön für Ihren Anruf. Grüß Sie Gott.
Ja, guten Tag zusammen.
Guten Tag.
Ich möchte gerne dazu beitragen, das Thema geht ja um Freundschaft zu sich selber und mir fällt ein, dass die Freundschaft des Menschen zu sich oder auch zu anderen Menschen viel mit der Freundschaft zu tun hat, die Gott uns anbietet. Und da Sie, Herr Dr. Derbolowski, als Arzt und Psychotherapeut sprechen und ich die Erfahrung gemacht habe, dass mein Glaube oft in dem Bereich der Psychotherapie wenig liebevoll angenommen wurde, habe ich also sehr harte Erfahrungen gemacht, um mich wieder zu dieser Freundschaft mit Gott durchzuringen und bin ganz begeistert davon. Ich würde mein Leben zu den Menschen und mir selber ansonsten gar nicht leisten können. Da waren mir die Hilfsmittel oder sind mir diese Angebote nicht so hilfreich vorgekommen. Und deshalb bin ich auch im Moment so aufgeregt, weil ich das immer noch spüre, diese Abwehr der Freundschaft jetzt als, also was mir von Menschen angeboten wird und was ich ihnen anzubieten habe und dass das in einen Ausgleich kommt, dann ist eine Beziehung gesund. Wenn wir uns austauschen und nicht der eine sagt, ich habe da was Besseres, oder sondern dass wir hören, was dem, der in Not ist, was ihm fehlt, er weiß es meistens selber. Also ich wusste es immer selber, aber es die Autorität ist einfach so groß, dass wir mehr vom Menschen annehmen als von Gott.
Es ist
jetzt ein bisschen viel, Entschuldigung.
Nein, das ist doch alles wunderbar. Sie haben zunächst einmal mein Mitgefühl, weil es tatsächlich schwierig ist, in manchen Bereichen das Thema Gott anzusprechen, besonders auch in medizinisch-psychologischen Bereichen. Und wie Sie richtig sagen, jedenfalls aus meiner Sicht richtig sagen, ist ein gesundes Leben nur dann oder ein gutes Leben nur dann möglich, wenn man eben in einer Freundschaft mit sich, mit dem Nächsten und vor allem mit Gott oder mit dem übergeordneten Ganzen, zu dem man sich zugehörig fühlt, wenn das bejahend ist, wenn das positiv ist. Wenn man das ausklammert, dann ist alles eine halbe Sache. Das hatten wir seinerzeit bei dem römischen Brunnen eben auch gesagt. Wenn man den Fluss des Wassers bei irgendwo unterbricht und sagt, Gott lassen wir draußen vor, dann funktioniert das ganze System nicht. Also insofern freut es mich für Sie, dass Sie diesen Punkt auch, wenn andere ihn nicht angesprochen haben oder eher ausgeklammert haben, für sich gefunden haben und damit auch einen richtigen Weg gefunden haben für sich. Denn wer alle Dinge aus Gottes Hand nimmt, wer in einem guten Verhältnis mit seinem Gott lebt, dem gereichen alle Dinge zum Besten.
Frau Albers.
Ist das okay so für Sie?
Ja, das ist sehr schön. Ich fühle mich angenommen. Ich freue mich, dass Sie mich verstehen.
Ich verstehe das sehr gut, weil diese Fragen werden oft nicht gestellt. Nicht? Mhm. Also ich zum Beispiel, wenn man zu mir kommt, stelle ich immer die Frage, wie ist dein Verhältnis zu deinem Gott? Das ist jetzt nicht mal konfessions- oder glaubensrichtungsgemäß, sondern zu dem, wo er seinen Gott sieht oder sie. Denn wenn das Verhältnis nicht stimmt, bleibt, wie wir wissen, alles Menschenwerk und damit vergänglich und unvollkommen.
Ja, und die Freundschaft zu sich selber kann nicht gelingen, wenn ich über mir niemanden habe, der mich so annimmt. Woher? Ich kann es nicht aus mir selber. Kein Mensch kann sich aus sich selber annehmen.
Es ist jedenfalls nicht unbedingt so eine richtige Freundschaft, denn wenn wir davon ausgehen, dass wir sozusagen von Gott uns bekommen haben und wir finden aber, dass er die Sachen nicht richtig macht und nicht gut macht und uns was gegeben hat, was nicht gut ist, na, dann werden wir mit dem auch nicht befreundet sein.
Ja.
Ja? Also herzlichen Dank.
Auch nicht. Ich danke Ihnen auch. Danke.
Okay.
Wiederhören.
Frau Albers, danke für Ihren Anruf. Frau Albers hat die 089-517-008-008 gewählt. Wir haben noch ein paar Minuten zum Gespräch mit Dr. Derbolowski. Umgang mit sich selber, der Mensch, sein Feind oder Freund. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns. Jetzt ist auch ein Aspekt, es geht um eine innere Haltung. Auch so höre ich das heraus, ob ich mein Freund oder Feind bin. Und die auch mit meinem Gottesbild vielleicht, oder ob ich mich von meinem Gott eine gute freundschaftliche Beziehung habe.
Mit Sicherheit ist es bei allen Dingen im Leben das Verhältnis natürlich zu dem Ganzen, dessen Teil ich bin, ein entscheidender Punkt. Das, was Sie ansprechen, ist die Frage, wenn der Mensch die Freiheit hat, dann muss er eben sich überlegen, was macht Sinn für mich? Was ist sinnvoller für mich, Freundschaft mit jemand anders zu pflegen oder mit mir primär? Ja, womit fange ich an? Also, wir stehen vor der Frage, was will ich? Und dann stelle ich die Frage, was macht für mich Sinn? Was ist mein Lebensziel? Und da stellt sich zum Beispiel noch eine ganz andere Frage, nämlich oder erweitert das durch eine Frage, mit wem gebe ich verbringe ich die meiste Zeit in meinem Leben? Ja, wie gehe ich mit dem um? Denn tatsächlich verbringt jeder Mensch mit Abstand die meiste Zeit mit sich. Ja, und da ist dann die Frage, ob er das Verhältnis, mit dem er sich am meisten sozusagen abgibt, so gestaltet, dass es ihn belastet oder dass es ihn trägt.
Ob er sich immer leiden mag, ne?
Ja, oder man kann auch anders sagen. Ich meine, wenn ich jetzt frage, wie gehen Sie denn mit Menschen um, die Ihnen nahestehen? Gehen Sie mit nahestehenden Menschen besser um als mit ferner stehenden? Und da kriege ich, wenn ich das frage, immer die Antwort, na selbstverständlich, je näher mir jemand steht, desto mehr Wert lege ich auch darauf und desto besser gehe ich damit um. Und dann stelle ich eben die Frage, und wer steht Ihnen am nächsten eigentlich? Ja, dann kommt die bittere Antwort, ja, ganz genau genommen bin das eigentlich ich. Und dann frage ich, können Sie mir denn erklären, warum Sie mir einerseits sagen, je näher mir jemand steht, desto besser gehe ich mit ihm um, aber mit dem mir am nächsten stehenden Menschen, mit dem gehe ich viel rücksichtsloser um, unfreundschaftlicher und so weiter. Macht das Sinn? Und das ist die große Frage, auf die wir dann entscheiden können und auf das wir dann in Richtung auf die Lebensaufgabe zugehen können, nämlich uns mit Gott und uns anzufreunden, vor allen Dingen mit uns in unserer Unvollkommenheit.
Ein Herr hat uns angerufen, Lothar Huth aus Chemnitz. Grüße Gott.
Ja, guten Tag. Mhm. Und zwar möchte ich noch mal kurz was ergänzen zum Verschenken und Dankbarkeit. Also ich habe schon einige DAB-Plus-Radios verschenkt und da ist jedes Radio, was ich weggebe, ein Vogel, den ich zum offenen Fenster hinausflattern lasse, in der Hoffnung, ich sehe ihn nie wieder. Und wenn es dann doch mal Dankbarkeit gibt, das ist eine angenehme Überraschung. Wenn ich mit dieser Betrachtungsweise das nicht so machen würde, ich weiß nicht, was da mit mir schon passiert wäre.
Ja, und Sie verschenken die DAB-Plus-Geräte, damit Radio Horeb einfach der Empfang verbreitet wird.
Und hauptsächlich an Leute, die es sich niemals leisten könnten, obwohl im Einzelfall bin ich auch schon mal an Leute geraten, wo es dann irgendwie rauskommt, die finanziell besser gestellt waren. Ja. Aber in der Regel sind es welche, die es sich nicht leisten könnten.
Naja, auch wenn die finanziell besser gestellt sind, können sie sich eben dieses Hören nicht leisten, ohne ihre Hilfe. Okay?
Und das wäre eigentlich das Ende von meinem Beitrag.
Ja, naja, ich meine, kann man ja von Seiten des Radios sicher sagen, wir sind herzlich dankbar und fröhlich, dass es Menschen gibt, die solche Dinge machen. Das, was wir hier uns bemühen, als Diskussion, als Nachdenkenswertes zu verbreiten, auch möglich machen, dass die das hören und dass es eine weitere Verbreitung findet. Das ist sehr dankenswert und da nehmen Sie meinen und ich denke auch den Dank des Senders und Pfarrer Kochers entgegen.
Dankeschön, Herr Huth. Aus Chemnitz war das. Was ist nun die Konsequenz, Herr Dr. Derbolowski, wenn ich mir Freund sein will?
Die Konsequenz ist, dass ich achtsamer anfange zu leben, dass ich überhaupt erst mal anfange zu gucken, wie mache ich das eigentlich mit mir? Also das Beispiel vom Anfang noch mal aufgegriffen. Ärgere ich mich eigentlich? Wenn ja, wie oft am Tag? Und vielleicht sogar auch weswegen, dass ich überhaupt erst mal wahrnehme, was ich da tue. Und dass ich eben zum Beispiel in meinem Alltag immer mal wieder innehalte, wenn ich irgendwas gemacht habe und mich hinterher frage, war das jetzt freundschaftlich mit mir oder war das freundschaftlich mit anderen oder war es überhaupt nicht freundschaftlich oder war es freundschaftlich mit dem anderen, aber auf Kosten der Freundschaft zu mir? Ich bin nicht dem anderen treuer als mir. Ja, nun bin ich aber, wie wir gesagt haben, der mir Nahestehendste. Die Frage ist, für wen lohnt sich die Treue denn mehr? Für den, der mir nahesteht oder der mir ferner steht? Ja, die anderen Menschen werden uns im Laufe des Lebens irgendwann verlassen, alle. Ja, oder wir verlassen sie, nicht? Eines schönen Tages. Aber mit mir bin ich die ganze Zeit zusammen. Das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Okay?
Kommen wir zum Fazit. Der Mensch, sein Feind oder Freund, das war die Frage heute hier in der Alltagswerkstatt. Eine Thematik, die viele verschiedene Facetten hat, Herr Dr. Derbolowski.
Ja, und was ich vielleicht noch sagen muss, wir haben natürlich sehr hohe Ansprüche an uns. Und es gibt einfach Dinge, weil viele Menschen das meinen, dass man das selber machen kann. Das funktioniert eben nicht immer. Man kann nicht alles selber machen und man muss eben in bestimmten Situationen und bei bestimmten Dingen, oder muss nicht, aber macht es Sinn, sich Hilfe zu holen. Um ein einfaches Beispiel zu nehmen, wenn ich meinen Rücken betrachten will, dann kann ich das nicht. Da kann ich mich wenden und drehen, wie ich will. Ich brauche ein Hilfsmittel dazu. Und genauso ist es auch eben in dem Umgang mit mir. Ich kann das so sehen, dass ich meine, das ist freundschaftlich, freundschaftlich, freundschaftlich. Und dann will ich es mal überprüfen lassen und frage jemand anders, der sich da ein bisschen auskennt. Und der ist dann sozusagen, hat die Spiegelfunktion und plötzlich erkenne ich, das ist ja gar nicht freundschaftlich. Das habe ich nur nicht gemerkt, weil ich selbst ja meinen speziell ausgerichteten Blick habe und meine, das ist freundschaftlich. So wie es bei mir oft ist, wenn ich die Menschen frage, sind sie freundschaftlich zu sich? Dann sagen sie, ja, na, warum denn nicht? Ist doch klar, ein anständiger Mensch ist das, nicht?
Ja.
Ja. Und dann gucke ich und sage, und wie handeln sie denn zum Beispiel in einer Situation, wo sie versagen und so weiter? Und dann erzählen mir die Menschen, wie sie da handeln und dann frage ich sie, ob das freundschaftlich ist. Und dann sagen sie mir, nee, das ist nicht freundschaftlich. Das heißt, wir schwindeln uns hier auch in die Tasche. Da können wir aber nicht viel machen. Ja, das heißt, manche Leute sagen, ich brauche so Psycho oder ich brauche solche Sachen überhaupt nicht, das muss man selber machen, das muss man alleine können und so weiter. Das halte ich zum Beispiel für einen sehr unfreundschaftlichen Umgang, denn man kann eben, wie ich eben sagte, seinen eigenen Rücken nicht sehen, man kann nicht alles bei sich so erkennen, man hat Scheuklappen und da ist es manchmal dann eben sinnvoll, sich eben eine Beratung oder eine Hilfe von außen zu holen.
Hervorragendes Hilfsmittel dabei ist ja die goldene Regel der Psychopädie, die ich persönlich immer als sehr hilfreich empfinde. Wir haben sie ja eben, Herr Dr. Derbolowski, in der Sendung schon mal angerissen. Da haben Sie sie aber nicht ganz zur Ausführung gebracht. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Regel, die auch mir persönlich jetzt über Jahre hinweg immer wieder sehr gut getan hat, nämlich, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch dir selbst nicht zu. und was die anderen dir sollen geben, man horche auf, was die anderen dir sollen geben, das gibt dir selbst, dann wirst du leben. Und was du auch tust, ob offen oder ganz im Stillen, das tue stets um Gottes Willen. Und da sind wir wieder bei der Gottverbundenheit auch. Und Jesus hat uns ja auch gesagt, Liebe, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und da können wir uns die Frage stellen, bin ich mir Freund oder Feind? Bin ich mir liebevoll? Bin ich mir barmherzig gesonnen? So wie mir Gott barmherzig gesonnen ist. Selbstkritik, gut und schön. Wir sind der Rohdiamant, der geschliffen werden muss.
Ja, kann ich so sehen. Bei der goldenen Regel ist eben zu sagen, was die anderen dir sollen geben, ist ja in der Regel liebevolle Zuwendung, Trost, warmherzige Annehmen. Das ist eben das, was wir als erwachsene Menschen jedenfalls uns selbst geben sollen, wenn wir frei leben wollen. Und dann der letzte Passus, dass wir, was du auch tust, ob offen oder ganz im Stillen, das tue stets um Gottes Willen, das ist der Passus, der uns davor bewahrt, in eine Form verwerflichen Egoismus oder falsche Nächstenliebe zu verfallen. Ich tue es nicht für den Nächsten, ich tue es für den Nächsten, aber nicht um des Nächsten Willen, sondern ich tue es um Gottes Willen, um des Ganzen Willen. Und ich sorge für mich, in meiner Verantwortung, für mich vor Gott, um Gottes Willen. Das ist ein sicher, glaube ich, sehr, sehr hilfreicher Leitspruch.
Den wir auch ins Internet stellen werden, den können Sie dann von unserer Homepage www.horeb.org abrufen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Derbolowski. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen. Wir haben jetzt eine kleine Sommerpause in der Lebenshilfe, in der Alltagswerkstatt. Wir treffen uns wieder im Juli. Hinweisen möchte ich noch auf einen Termin in München, nämlich auf ein Seminar, das Sie anbieten, Herr Dr. Derbolowski. Am 8. Mai, das ist ein Freitag, es ist ein Nachmittagsseminar, wo man das Trophotraining, die Blitzentspannung lernen kann. Es ist ein Einführungskurs in die 3x1 Minute Selbsthilfe, Blitzentspannung, Trophotraining. In Germering bei München wird das sein. Erkundigen Sie sich beim Hörerservice oder gehen auf horeb.org. Die Sendung kann heruntergeladen werden von unserem Podcast-Angebot. Gehen Sie in die Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung. Dort finden Sie die Alltagswerkstatt. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen einen guten, reich gesegneten Tag und üben wir alle zusammen, dass wir gut zu uns selber sind, dass wir selber unsere besten Freunde sind, so wie Gott, wie Jesus unser Freund ist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.